Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Montag, der 24.11. und wir sprechen über einen vierten Platz bei der Beachvolleyball-WM, die Curling-EM und natürlich über all das, was am Wochenende im Wintersport passiert ist. Eingeladen habe ich mir seit langer Zeit mal wieder Jens Behler. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dabei zu sein. Wintersportsaison läuft, da kann man dann immer am Montag viel zu erzählen.
Ich habe lange von geschwärmt, endlich gehen die Tage los, an denen man sich samstags morgens hinsetzen kann und bis abends um 18 Uhr durchschauen kann. Das macht richtig Spaß.
Auf jeden Fall. Habe ich zwar nicht dieses Wochenende, hatte was anderes zu tun, aber natürlich habe ich quer gelesen und all die guten wie auch nicht so guten Nachrichten auf der Road to Cortina, Mailand Cortina verfolgt, ja.
Bevor wir aber in den Wintersport reinschauen, müssen wir nochmal kurz in den Sand schauen, und zwar nach Australien, denn da ist am Wochenende die Beachvolleyball-WM zu Ende gegangen und Elas Wickler werden Vierte, eigentlich ein gutes Turnier gezeigt. Der Vierte ist, und das ist Dauerthema eigentlich hier im Podcast, ist dann natürlich undankbar. Die beiden haben es selber gesagt, es fuckt total ab, weil es der vierte Platz ist. Du gehst quasi leer nach 2 Wochen Turnier nach Hause und musst dich mit dem Vierten zufrieden geben. Sie verlieren das Spiel um Bronze gegen die Franzosen. Ich kann den Namen nicht aussprechen, leider. Die Franzosen hatten aber auch schon im Viertelfinale gegen das zweite deutsche Team Fretschner Winter gewonnen. Und somit quasi waren sie die Angstgegner der deutschen Männer.
Ja, bitter. Also vierter Platz ist immer bitter, aber besonders nach dem Turnierverlauf, ne? Also sie haben im Achtelfinale die Norweger geschlagen, wie damals in Paris im Halbfinale. Das sehr erfolgreiche Duo aus Norwegen, dann im Viertelfinale die
amtierenden Weltmeister rausgeschmissen.
Aus Tschechien, ja genau. Und das ist ja ein brutaler Weg. Also was ist denn das für ein Weg? Und dann im Halbfinale gegen ihre Angstgegner aus Paris, aus dem Finale.
Roman Helwig.
Gegen die Schweden.
Gegen die aber im Moment gar keiner ankommt, das muss man schon sagen. Die Schweden sind wirklich im Moment Maß der Dinge, auch den zweiten Platz holen die Schweden mit dem jüngeren Team. Das ist wirklich krass, was die sich da aufgebaut haben.
Ja. Und dann ist es halt so, dann gibt es noch ein Spiel um Platz 3, ne? Da nochmal, dann gehst du da ohne Medaille raus, wenn du das auch noch verlierst. Ist wirklich bitter nach einer tollen Woche, nach tollen anderthalb Wochen da im australischen Sand. Ja, ist bitter. Aber wir sind, ich finde, ganz gut versorgt worden mit Highlight-Content auf diversen Kanälen. Ich habe viel gesehen. Das fand ich gut. Spontent hat das, glaube ich, mit übernommen. Echt für ein Beachvolleyball in Deutschland, glaube ich, gut. Auch, dass da noch ein zweites deutsches Duo dabei ist. Ich erzähle dann immer gerne aus dem Nähkästchen. Lukas Fretschner war bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires 2018 am Start. Die Namen kommen dann auf einmal wieder. Das ist schön.
Die kommen immer wieder. Zur sportlichen Vollständigkeit noch, die bei den Frauen war im Achtelfinale für alle Teams Endstation. Aber muss man schon sagen, ich finde generelle positive Entwicklung im Beachvolleyball. Wir hatten auch in den letzten Jahren immer mal WMs, da waren 1, 2, 3 Teams dabei. Jetzt waren wir, glaube ich, mit 7 Teams dabei, wenn ich mich noch recht erinnere. Also richtig, richtig gut. Auch Fretschner Winter, noch ein junges Team im Viertelfinale gegen den Bronzegewinner raus. Das kann alles passieren. Also richtig gute Entwicklung und auch junge Teams dabei, die sich jetzt schon auf einem guten Weg befinden Richtung LA 28. Und das haben auch Elas Wickler gesagt, das ist das große Ziel, das steht über allem eigentlich. Deswegen ist ein vierter Platz jetzt erstmal zu verkraften, wenn es in LA dann wieder richtig rund geht.
Jetzt hoffe ich sage nichts Falsches. Ich glaube, Long Beach ist das Turnier. Boah. Ja, hört sich schon mal gut an. Genau, nicht aber schlecht. Bei den Frauen auch fand ich auch viele neu zusammengestellte Teams und all das, was ich social gesehen habe, die waren alle happy mit dem 9. Platz ist es dann, glaube ich, wenn du rausgehst.
Ja, sowas.
Also Top-10-Platzierung irgendwie, wenn du rausgehst im Achtelfinale. Also alles fein. Und wir blicken, glaube ich, in eine bessere Zukunft. Was hatte denn Laura dazu gesagt letzte Woche? Hat die irgendwie eine Medaille versprochen? Weil ich weiß nur, dass wir in unseren Bold Predictions auf Team D, da müssen wir mal am Ende des Monats drauf gucken. Ich glaube, da hatten wir eine Medaille vorher gesagt.
Nee, ich hatte mich mit Laura darauf geantwortet, dass uns eben solche Sachen nicht passieren. Dass uns dann in der nächsten Folge unsere steilen Thesen um die Ohren geschmissen wird. Deswegen haben wir uns auf nichts geeinigt. Aber Laura war auch vor allem von ihrer Ex-Partnerin Luisa Lippmann sehr überzeugt, die mit Linda Bock jetzt ein neues Team geformt hat, die beide aus der Halle in den Beach gewechselt sind. Und das ist auch ein vielversprechendes Team, weil sie beide extrem athletisch sind, weil sie eine andere Voraussetzung haben als manche andere Beach-Teams, die stark körperlich aus der Halle kommen, eben da physisch ganz, ganz stark ausgebildet wurden. Und das muss man ein bisschen beobachten. Wenn die jetzt weiter Spielpraxis im Sand sammeln, kann das auch ein richtig starkes Team werden mit Richtung 2028.
Okay, ja. Ich habe jetzt live auf unsere Predictions im November gesehen, auf Instagram, Team D. Da haben wir geschrieben, wir werden Beachvolleyball-Weltmeister. Die Prediction war ziemlich bold, hat leider nicht geklappt, aber weit entfernt davon waren wir nicht.
Weit entfernt waren wir nicht. Und wie es so schön heißt, irgendwas ist ja immer möglich. Deutschland ist eine Turniermannschaft, auch das kann man dann immer nochmal dazu sagen. Weit entfernt war es nicht. Wir kopieren das nochmal für die nächste WM und legen es nochmal auf Wiedervorlage.
Sehr gut. Die letzte WM-Medaille gab es außerdem in Hamburg vor ein paar Jahren. Ich glaube, mit Julius Tole hat Clemens Wickler da noch Silber geholt bei den Männern.
Ja. Tole Wickler war das Ding. Silber war das, ne?
Ja.
Im Finale gegen Russland verloren, glaube ich. Irgendwie sowas war
es. Das ist, das wäre stark, wenn das stimmt. Ja.
Ich glaube, das war so. Apropos Medaille bei einem Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Curling EM, da ist der Titelverteidiger am Start. Deutschland muss wieder ran. Letztes Jahr haben sie EM-Gold gewonnen und gehen aber jetzt mit einem kleinen Stolperstart, muss man ein bisschen so sagen, mit gemischten Gefühlen in den Auftakt der EM. Es gab zuerst eine knappe Niederlage gegen Schottland, die immer stark, muss man dazu sagen, Sieg gegen die Schweiz, auch die Schweiz immer vorne mit dabei. Das heißt also da schon mal ein gutes Ausrufezeichen gesetzt. Und dann folgte aber eine Niederlage gegen Schweden. Ziel der ganzen Mission ist es auf jeden Fall noch eine Medaille zu holen, um sich da mit Blick auf Milan Cortina richtig gut in Schuss zu setzen. Die Männer sind schon qualifiziert für Olympische Spiele. Die Frauen müssen im Dezember noch um ihr Olympiaticket kämpfen. Und ich schaue jetzt mal live aktuell nach. Auch das vierte Spiel wurde leider verloren. 9-7 gegen Italien. Also die Männer mit einer kleinen Pechsträhne im Moment bei der Curling-EM.
Ja, Skip ist ja Marc Muscatewicz und mit dabei ist auch Benny Kapp, Sohn, Neffe.
Kapp-Dynastie.
Einer aus der Kapp-Dynastie, Curling-Dynastie. Fahnenträger damals bei den Youth Olympic Games in Lausanne für uns. Warum spielen die denn schon wieder die EM im selben Ort wie letztes Jahr? Ist das Doppelvergabe nach Finnland? Das finnische Loja.
Das weiß ich nicht ganz genau, warum sie da schon wieder sind. Aber ich finde das eigentlich immer ganz schön anzuschauen. Ich glaube, Eurosport überträgt da auch immer gerne mal ein, zwei Partien.
Ja.
Und das macht wirklich was. Curling wird ja immer belächelt bei Olympischen Spielen. Warum ist das denn
dabei überhaupt irgendwie nicht? Das wird so abgehypt. Das wird nicht belächelt.
Naja, ein bisschen. Es ist eine Mischung aus beidem. Aber es macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Wenn man es erstmal verstanden hat. Ja, genau. Es ist wie Dart. Es ist der Dart des Winters. Wenn man es erstmal verstanden hat, ein bisschen reingefuchst hat, macht das richtig Spaß, dazu zu schauen.
Konsti, und wir beide haben ja Glück. Wir sind bei den Spielen in Cortina untergebracht nächstes Jahr. Und dann werden wir schön mal in die Curlinghalle gehen.
Aber hallo, da werden wir uns das mal schön anschauen. Da freue ich mich richtig drauf. Und vielleicht ist es sogar ein Viertelfinale, ein Halbfinale für die Männer. Ja. Das wäre richtig cool.
Also ich bin gespannt, wie so die Stimmung in so einem Curling-Stadion ist. Da sind ja die verschiedenen Bahnen, laufen ja parallel. Ne? Und gibt es dann lauter Jubel, während auf dem anderen Feld gerade sich konzentriert werden muss? Lass uns das mal rausfinden.
Ja.
Ich war das letzte Mal beim Curling 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver.
Das ist ein bisschen her.
Warst du da schon geboren, Konsti?
Ja, da war ich schon auf der Welt.
Okay.
Haben wir da was gewonnen 2010?
Nee.
Aber da war doch bestimmt auch irgendein Cup, wird doch dabei gewesen sein, oder?
Oh, das kann ich dir ehrlicherweise nicht mehr sagen.
100%.
Ja.
Da war 100% war dann Cup mit dabei.
Okay.
Naja, wenn wir schon beim Wintersport sind, lass uns zum Wintersport kompakt kommen. Eine Rubrik, die wir ab jetzt hier wöchentlich fahren müssen, denn es gibt heiße News aus dem Wintersport. Und zwar, wir fangen mit unserem deutschen Wunderkind an. Sonnekalb, weiter Weltklasse. Auf 1500 Metern wird er Zweiter beim Weltcup hinter dem, naja, im Moment Topstar der Eiskunstlaufszene, der Eisschnelllaufszene, Jordan Stolz.
Aus den USA.
Aus den USA. Also fährt er auf Platz 2, ich glaube 20 Sekunden hinter Jordan Stolz, also es ist noch ein ganz schöner Rückstand.
Hundertstel, nicht Sekunden.
Ja?
Ja, also 20 Sekunden auf keinen Fall. Ja.
Nein,
20, ach Quatsch. 20 Hundertstel.
Ja, na klar. Aber er mischte auf jeden Fall vorne mit in dieser Weltklasse, mit 18 Jahren.
Ja, wir
ich glaube, das war jetzt sein dritter Weltcup
also,
oder sowas.
Also ich meine, intern bei uns hypen wir Finn Sonnekalb ja seit seinen 3 Goldmedaillen bei den Olympischen Jugendspielen in Gangwon Anfang des Jahres schon in den Himmel. Aber dass der jetzt so gut in die Weltcup-Saison startet, ich glaube, das ist natürlich ein Segen für das arg gebeutelte Eisschnelllaufen in Deutschland. War ja früher wirklich eine Medaillen- Garantie war, glaube ich, die letzte Medaille, die wir geholt haben im Olympische Medaille. Die waren 2010 in Vancouver. Drei Medaillen haben da die deutschen Eisschnellläuferinnen allerdings aus dem Eisoval in Vancouver gefischt, sage ich mal. Aber ja, total geil. Und lass mal wirklich Finn Sonnekalb und Jordan Stolz zu dem Duell der Spiele hochhypen. Habe ich voll Bock zu.
Also er hat ja damit schon einen Vorteil. Er hat jetzt den Jugendweltrekord über 1500 von Jordan Stolz. Hat er sich ja schon geschnappt. Da ist er schon dran vorbei. Jordan hat natürlich ein bisschen einen Vorsprung noch in der ganzen Geschichte.
Ja, aber der merkt etablierter. Den. Also ich glaube, jetzt in Calgary, sind die ja in einem Lauf gegeneinander gelaufen. Ich glaube, der merkt das schon.
Der wird das merken. Den wird man da auf dem Zettel haben. Hundertprozentig. Ja. Und ja, es ist, wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Rückenwind für den deutschen Eisschnelllauf. Mal sehen, was da vielleicht noch für Talente hinterherkommen, die dann dadurch auch im Windschatten vielleicht mitfahren können. Sophie Warmuth, auch ein neuer Name, aus Erfurt, wird über 500 Meter ebenfalls fährt sie in die Top 10 und wird Zehnte, also auch da Top 10 Ergebnisse, die auf die Hoffnung machen.
Genau, das und das war jetzt der zweite Weltcup. Im ersten Weltcup hatten wir ja auch nochmal gute Ergebnisse, ne? Also ja. In Utah war das, glaube ich, in Salt Lake City. Da ist ja der Vierer Frauenverfolgung. Ich komme da durcheinander, aber die sind Vierter geworden, die drei. Und Felix Mali, glaube ich, heißt da, ist auch gut gelaufen. Also da kommt was, können wir uns drauf freuen.
Ja.
Und ist ja, hat er ja doch irgendwie, hat schon auch Tradition ein bisschen als Schnelllauf in Deutschland. Ja. Also da große Namen, Claudia Pechstein, Anschütz, Thoms, Anni Friesinger, Postma, I don't know, da sind einige am Start gewesen früher.
Apropos große Namen, und das macht richtig Hoffnung, denn der Bobsport hat Stopp gemacht in Cortina auf der Olympiabahn, den ersten Auftakt der Saison gemacht. Und ich sag mal so, die Bahn ist jetzt schon in deutscher Hand, denn Lochner mit Ausrufezeichen, 2 von 2 Rennen gewonnen. Und auch Laura Nolte ist nicht zu schlagen, auch sie gewinnt den Monobob und den Zweier. Das macht schon richtig Lust für uns beide, die ja in Cortina sind, die an der Eisbahn sind. Das macht das da. Ich habe jetzt schon Bock.
Ja, und Medaillen feiern im deutschen Haus. Darauf habe ich Bock.
Ja.
Das sieht gut aus. Neue Bahn. Aber ich habe gehört, das ist eigentlich für Deutschland immer ein Vorteil, wenn es eine neue Bahn gibt, weil wir einfach so weit vorne sind und unsere Fahrerinnen und Fahrer so schnell sich anpassen können. Ist das eigentlich immer ein Vorteil, wenn man gar nicht so oft auf der Bahn vorher schon gefahren ist. Das hat sich in Peking damals in dem Eiskanal während der Spiele 2022 gezeigt und jetzt auch wieder. Total geil. Wir haben so einen internen Chat auch mit unseren Kollegen aus dem Leistungssportbereich beim DOSB, und da war ein Kollege vor Ort und hat ein Foto reingestellt vom Podium beim Zweierbob, weil da ist ja Lochner auf 1, Friedrich auf 2 und Amour auf 3. gefahren, ja. Und dann schickt er das Foto und oben hängen halt nur italienische Flaggen. Das können die schon mal umflaggen, sag ich mal. Also da können die schon mal einige deutsche Flaggen einkaufen, glaube ich, für die Olympischen Spiele. Und das sieht sehr gut aus unserer Sicht.
Wir geben unserem Kollegen einfach das nächste Mal noch ein paar Flaggen mit,
ja,
damit er das provisorisch dann schon mal da verteilen kann, damit die da nicht auf unsere Lieferung warten müssen.
Genau. Ansonsten, ich glaube, im Viererbob war dann Lochner wieder vor Friedrich
ja,
und Amour auf 4 oder 5 zurückgefallen, glaube ich.
Das hab ja,
ich
nicht.
Und bei den Frauen war noch Kim Kalicki von 2 auf 4 im zweiten Lauf, im Zweierbob zurückgefallen. Die hat aber ein bisschen Rückenprobleme. Also alles im grünen Bereich. Und jetzt frage ich dich, Skeleton war ja auch da.
Skeleton war auch da. Ja. Ich habe keine Ergebnisse gefunden. Die musste ich jetzt noch schnell, die suche ich jetzt noch schnell raus.
Ja, such die mal raus. Ich glaube, dass es bei den Männern nicht ganz so gut gelaufen ist. Also nicht aufs Podium. Ich meine aber, bei den Frauen gab es Doppelpodium.
Du hast vollkommen recht. Also es gibt bei den Frauen Platz 1 und 2 gehen nach Deutschland. Und zwar Jacqueline Pfeiffer wird Erste. Und dahinter wird Hannah Neise wird Zweite. Susanne Kreher, Corinna Leibold. Leibold, 12. und 13. Das ist das Ergebnis der Frauen und auch bei den Männern. Hast du natürlich recht, denn da wird der beste Deutsche Lukas Nüdegger 4. und Axel Jung fährt auf Platz 6. 13 macht Felix Kaisinger und Christopher Grother auf Platz 15.
Sehr gut. Lukas Nüdegger, auch da Youth Olympic Games Lausanne 2020. Ich glaube, wir müssen bei YouTube noch mal gucken. Gibt, glaube ich, ein gutes Porträt von Lukas Nüdegger damals aus St. Moritz, wo die Wettbewerbe stattgefunden haben. Das war geil.
Ja. Das müssen wir sowieso dann noch mal vorher aufbereiten, bevor es im Februar dann losgeht. Wer hat denn alles schon mal Jugendolympische Spiele gemacht? Wer war bei einem EOF dabei?
Ja.
Da können wir noch einiges aus der Datenbank wieder rausholen. Zur Vollständigkeit halber noch, es gab noch das Mixed-Team-Rennen und da ist Deutschland auch auf die 2 gefahren und auf den 4. Platz. Auf Platz 1 fährt Großbritannien, auf 3 Österreich.
Ist neue olympische Disziplin. Skeleton Mixed Team. Da könnt ihr uns an der Bahn sehen, Konsti. Da sind wir an der Bahn.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt. Wobei, wir gehen tagsüber an die Bahn
ja, und
abends ins deutsche Haus.
Perfekt.
Entweder an die Bahn oder ins ja, Curling-Stadion. Das
Doubleheader.
Das finde ich ja, gut.
Sehr gut.
Das finde ich gut. Kommen wir zum nächsten Wintersport, Skispringen. Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugen beim ersten Saisonauftakt. Zwei junge Namen, die oben auf dem Podium oder die zur Hälfte auf dem Podium stehen. Denn Felix Hoffmann wird 3., Philipp Raimund wird 4. Und
aber junge Namen, ich glaube, der Hoffmann, also der
Felix Hoffmann ist 28.
Ja, aber ein neuer Name.
Ja. Also für die Skispring-Ultras natürlich kein neuer Name, aber für die es aufs Podest schaffen, ist es vielleicht mal wieder ein neuer Name. Und auch Philipp Raimund ist ja noch verhältnismäßig jung, ich sag mal im Vergleich zu einem Pius Paschke.
Ja, Philipp Raimund natürlich stark aus dem Sommer gekommen. Ich glaube, der hat den Sommer-Grand Prix gewonnen. Deswegen
genau,
hat er natürlich auch irgendwo, hat man ein bisschen was von ihm erwartet, hat er bestätigt. Jetzt hat nicht ganz nach oben gereicht, aber das war natürlich trotzdem eine gute Leistung. Ja, genau, aber Licht und Schatten, würde ich sagen, ne, bei unseren Skispringern. Ja.
Wir müssen uns ein bisschen Sorgen machen um Andreas Wellinger. Er sagt selber von sich, er ist wie ein abgestochener Vogel gesprungen und belegt die Ränge 56 und 40. Er
heißt,
schafft es zumindest.
Genau, heißt, beim ersten Mal hat er gar nicht die Quali überstanden, aber am zweiten
genau, Tag
hat das dann aber nicht in den zweiten Durchgang.
Ja.
Puh,
ja.
Puh.
Wir haben ein längeres Interview mit ihm geführt, das letzte Woche rausgekommen ist.
Wir ist gut, du hast das geführt, ja.
Schaut euch das gerne mal an. Da war ich noch recht zuversichtlich zu dem, was so passieren könnte diese Saison, weil auch er gesagt hat, dass er sich gut vorbereitet hat, ein gutes Gefühl hat. Aber so ist das beim Skispringen. Manchmal ist man eben nicht in dem Flow, man ist nicht im Zustand, man spürt nicht die richtigen Sachen. Und dann ist man schnell mal ein abgestochener Vogel.
Ja, Material auch immer, ne? Keine Ahnung,
ja,
haben die wieder irgendwelche neuen Regeln beim Anzug, bei den Skiern, I don't know, so, dann wird's halt tough. Da musst du dein ganzes
neue
System umstellen, so wie man das nennt. Ja.
Es gab neue Regelungen aufgrund des Skandals, des Vorfalls, der da im letzten Winter passiert ist mit den Norwegern.
Ja.
Da gab es schon einige Umstellungen, mit denen natürlich einige besser zurechtkommen als andere vielleicht. Man muss das beobachten, die Saison ist sehr lang. Das ist ja das Gute beim Skispringen. Wir haben immer noch, ich sag mal, gute 2 Monate, um wieder in Linie zu finden. In die Spur, würde man im
ja,
Skisport sagen. Also wir drücken da auf jeden Fall die Daumen, dass es wieder klappt. Dass er da auch wieder vorne mitspringen kann.
Karl Geiger jetzt auch, war auch nicht überzeugend, oder?
Karl Geiger auch wieder weiter hinten. Pius Paschke wird, glaube ich, springt auch in die 20er-Reihe. Ja. Also
es ist Luft nach oben.
Es ist wie immer ein bisschen Luft nach oben bei den Skispringern, weil wir natürlich vor allem am liebsten ein ganzes Podium voll hätten mit ihnen, aber...
Aber da ist die Dichte in der Spitze oder die Breite in der Spitze ist da, ist im Skispringen gegeben, obwohl die Österreicher Erd, Schofenig und wie sie, ne, die fliegen da schon wieder nach vorne. Und bei den Frauen fliegt auf einmal Japan nach vorne. Was ist da los?
Also, ich weiß nicht, Maruyama heißt sie.
Noch nie gehört, muss man aber sich merken anscheinend den Namen.
Ich weiß nicht, das war, glaube ich, letzte Saison kam sie so ein bisschen auf und diese Saison springt sie wirklich schon allen davon. Wahnsinn. Also sie hat hier irgendwie 30 Punkte mehr als die zweite Heidi Treserud aus Norwegen und auch vor Nika Breuz hat sie 33 Punkte Abstand. Also das ist, die springt das wirklich in ihrer eigenen Welt und das ist wirklich irre, das zu sehen.
Und unsere Deutschen?
Katharina Schmid wird Vierte, springt mit 6 Punkten hinter Nika Breuz am Podium vorbei. Juliane Seifert auf Platz 11, Selina Freitag 21 und Agnes Reisch 29. Auch da
hatten wir Mixteam, noch ein bisschen Luft Mixteam nach oben. Hatten wir, glaube ich, auch. Da sind wir auf Vierter geworden.
Mixteam war am Freitag schon. Ja. Ich schaue es schnell nach. Das ist hier. Da sind wir auf den Vierten gesprungen, genau. Ja.
Okay.
Also hinter Österreich, Slowenien und Japan.
Ja, Mixteam auch immer eine taffe Entscheidung bei den Olympics. Ich erinnere mich noch an Peking, wo wir da disqualifiziert worden sind. Oh, das war bitter.
Ja, stimmt.
Das war tough. Okay, was haben wir noch im Wintersport?
Ja, und dann war natürlich noch Eiskunstlauf. Und auch da haben wir ein heißes Eisen im Feuer, möchte man sagen. Hase Volodin mit Grand Prix-Sieg trotz Sturz. Ich hab mir die Kür angeschaut, wirklich schöne Kür, aber Nikita Volodin kommt zum Sturz, ein kleiner Ausrutscher, bleibt im Eis hängen, aber hat sie weiter nicht am Sieg gehindert und sie holen trotzdem eben einen Grand Prix-Sieg. Es ist weiterhin Luft nach oben, das sagen sie beide auch, aber
ganz wenn man das sagen Ziel, kann und man trotzdem Erster wird, ist natürlich also nice. Wirklich,
genau, weil ihr klares Ziel ist, eine Medaille in Mailand zu holen. Und also
man, glaube ich, auch
Europameister,
ne? Weltmeister,
Vize-Weltmeister, irgendwie sowas. Also da ist auf jeden Fall was drin.
Da ist auch 100%. Druck auf dem Kessel. Ich finde, unfassbare Sportart, wirklich. Ne?
So schön. So,
ja, es ist so schön, aber ich mag ja diese Verbindung zwischen künstlerischem Musik, aber auch Sport. Also ich will nicht wissen. Eine Kür dauert doch 5 bis 6 Minuten, dann ist danach, bist du sowas von blau.
Ja.
Also die sind so am Pumpen, da musst du sowas von topfit sein und klar, dass da auch mal, und dann kommt es auf so Feinheiten an, sondern dann fällst du sonst halt, ne? Und du musst so on point fit sein und hast natürlich trotzdem den massiven Druck, alle 4 Jahre dann einmal Olympische Spiele da, die Best Performance aufs Eis zu zaubern, das wird. Auch mental ist das, glaube ich, eine Riesenherausforderung.
Ich freue mich da schon riesig drauf.
Ja.
Ich werde mir wahrscheinlich vor Angst da, weiß ich nicht, möchte ich jetzt hier nicht sagen, aber ich werde richtig aufgeregt sein. Wir werden beide richtig zittern im deutschen Haus und uns das Ding live anschauen. Ja. Da habe ich richtig Lust.
Aber das Geile ist, finde ich, was sie auch verbessert haben, ist dieser Score, der so mitläuft.
Ja.
Weißt du, das ist viel super. Besser. Der ist für den Zuschauer, also für uns, die ja natürlich irgendwo Laien sind, ne? In der Sportart, ja, total wichtig. Und da kommt ja wieder die grüne Lampe und nochmal und nochmal. Das ist schon sehr gut
und
gemacht.
Und die Punkte zählen langsam mit. Ja, du siehst also, es geht in Richtung, wenn das und das noch klappt, dann schafft, ziehen sie noch dran vorbei. Das ist richtig gut, das stimmt. Gut. Ja.
Ski-Alpin war noch.
Ski-Alpin war auch noch und da gibt es diese Woche leider keine Podestplätze wie in der letzten Woche, sondern Lena Dürr und Emma Eicher fahren am Podium knapp vorbei. Lena Dürr war ein bisschen bedient, weil sie sich nun endlich mal wieder ein Podium wünscht, aber auch das wird kommen, da bin ich mir sicher.
Ja, und Lino Strasser kämpft immer noch ein bisschen mit seiner Abstimmung. Er hat neues Material, hat er bei uns im Podcast erzählt, unserem Kollegen Paul im Team D-Podcast. Sind wir gespannt. Er meinte, wichtig ist, sind die Januarwochen, dass er dann da sein Material hat.
Also, wie gesagt, ich glaube, wir sind noch früh in der Saison. Es wäre komisch, wenn die Athleten, die vielleicht sich auf Olympia fokussieren, jetzt schon im Peak wären.
Ja.
Das ist vielleicht, wäre vielleicht gar nicht so ideal. Man muss es ein bisschen beobachten über die Saison hinweg. Und dann zählt es ja sowieso erst ab dem 6.2. So, und wenn
aus unserer Sicht. Alles, ja, ist schon,
aus unserer, ja, Sicht. Wenn bis dahin alles stimmt, dann können wir damit mit einem beruhigten Gefühl in die Olympischen Spiele gehen.
Ja. Was gibt's denn Ausblick? Wann startet denn Deutschlands liebstes Kind der Biathlon?
Oh, das ist jetzt überrascht. Ja. Ich wollte jetzt erstmal mit einem Ausblick auf diese Woche
starten. Ach so, starten. Ja, dann mach das doch mal.
Denn da beginnt die Handball-WM. Wir packen den Schnee wieder ein und gehen in die schöne warme Halle. Am Mittwoch beginnt die Handball-WM der Frauen. Und das auch immer eine schöne Veranstaltung. Mal sehen, wie weit es dieses Jahr geht.
Heim-WM habe ich, Leute.
Heim-WM.
Ja, also,
Heim-WM, bitte. Ja, natürlich.
Ja, mehr Aufmerksamkeit für den Frauenhandball. Das ist, also da gab es ja auch eine Initiative, glaube ich, ne? Es wurde viel das Trikot von denen auf verschiedenen Plattformen gezeigt, ja, dass du hast recht, müssen wir viel höher hypen, auch bei Team D, trotz Wintersport, Frauenhandball.
Jetzt am Freitag beginnt außerdem die nordische Kombination. Das ist natürlich auch mal wieder ein Highlight mit Vinzenz Geiger, mal sehen, was da alles passiert. Und Biathlon dann die Woche drauf am 5.12. in Östersund.
Okay.
Starten die, okay. Warte, nee, donnerstags vielleicht sogar schon. Nee. Freitags die Frauen starten mit einem Sprint. Mal sehen, welche neuen Namen sich da etablieren, welche alten Gesichter sich weiterhin auf dem Podium platzieren möchten. Immer wieder spannend, das zu verfolgen.
Ja, Biathlon, tough. Okay, sind wir durch oder gibt es noch
wir
was?
Wir sind durch. Mir bleibt noch zu sagen, wenn ihr natürlich jeweils mehr Infos zu den einzelnen EMs, WMs, Weltcups haben möchtet, dann schaut bei Team Deutschland vorbei. Folgt uns gerne auf Instagram, da werden wir auch zur Handball-WM der Frauen nochmal ein kleines Good-to-Know haben, in dem ihr alle wichtigsten Infos braucht. Sonst habe ich nichts mehr, Jens. Ich wünsche eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Passt auf bei Schnee und Glätte, dass ihr euch nichts verletzt. Das wäre doof. Hast du noch was? Möchtest du noch was mitgeben?
Alles wunderbar. Freue mich, dass ich hier zu Gast sein durfte. Wintersport-Wochenende. Wintersport-Weekends are back. Besser kann es nicht laufen.
Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.